Auch nochmal von mir einen schönen guten Morgen. Freut mich, dass ich heute wieder da seid, ja. Daniels Einleitung hat eigentlich schon wirklich perfekt auf die Predigt gepasst. Oder eigentlich kann man fast die Predigt sparen, weil letztendlich hast du genau das gesagt, auf was rausgekommen wird. Wir alle stecken in Beziehungen und in Begegnungen. Der Alltag ist voll davon. Weiß nicht, wie viele Begegnungen du heute schon gehabt hast. Da früh steht man auf und trifft einmal seine Frau oder seine Kinder vor den Gottesdienst. Vielleicht fährt man vorher noch zur Tankstelle oder weiß ich nicht woher, kommt da einer. Wir begegnen einander. Und die Frage ist eben natürlich, wie begegnen wir uns und welche Auswirkungen hat es? Und über das möchte ich euch, mit euch heute ein bisschen nachdenken. Ich möchte aber, bevor ich richtig in die Predigt einsteige, auch nochmal kurz innehalten und Gott um Leitung bitten. Danke, Herr Jesus, dass wir dein Wort haben. Danke, Herr, dass wir dein Leben sehen. Danke, dass es uns ermutigt und herausfordert in unserem Handeln. Ich möchte dir wirklich die Ehre geben, ich möchte dir danken, Herr, dass ich tagtäglich lernen darf, dass du mich immer wieder auf Bereiche in meinem Leben aufmerksam machst, wo ich dazulernen muss, wo ich Dinge ändern muss. Herr, und ich wünsche mir, dass es auch durch die Predigt heute geschieht, Herr. Bei mir, bei uns, forder du uns heraus und hilf uns, unsere Perspektive auf dich zu richten, so zu leben, wie du, Herr Jesus, möchtest, dass wir leben, dass eben genau das, was eben auch in der Einleitung gesagt worden ist, dass diese Liebe rüberkommt und dass Menschen verändert werden, Herr. Amen. Mein Thema heute ist Begegnung mit Folgen. Begegnung mit Folgen. Möchte ich gerne von einer Person ein bisschen was erzählen, der mehrere Begegnungen gehabt hat, die letztendlich sein ganzes Leben dann auf den Kopf gestellt hat. Nicht so, dass man irgendwas sagt und dann sein Leben gleich verändert. Aber ein Same, der gesät worden ist und bei dem wir sehen, er ist aufgegangen. Und immer noch, ich möchte heute nicht nur selber reden, sondern ich lasse die Person ein bisschen selber zu Wort kommen. Er soll das einmal aus seiner Perspektive ein bisschen erzählen. Und so lese ich einen Teil aus seiner Lebensgeschichte, wie ich sie mir vorstelle, dann vor. Er erzählt, eines Tages hörte ich bei einer Sitzung des Hohen Rates von einem Jesus von Nazareth. Einige Händler und Geldwechsler beschwerten sich, dass dieser Jesus sie aus dem Tempel vertrieben hatte und meinte, dass der Tempel das Haus seines Vaters sei. Ich machte mir keine weiteren Gedanken darüber, da ich meinte, diese war wohl betrunken oder nicht ganz bei Sinnen. Einige Tage später fand, wie jedes Jahr, das Passafest, das als Gedenken an den Auszug aus der ägyptischen Gefangenschaft abgehalten wird, statt. Natürlich war es für mich als Theologe ein Pflichttermin, da man viele Menschen sieht und von vielen gesehen wird. Plötzlich kam ein Mann tränenüberströmt auf mich zu. Er erklärte mir, dass er von seinen Schmerzen befreit wurde. Endlich könne er wieder ein normales Leben führen. Interessiert fragte ich natürlich nach, wie es dazu gekommen sei. Ein Jesus von Nazareth habe ihm die Hand auferlegt, worauf seine Schmerzen verschwanden, meinte er. Da fiel mir ein, dass ich diesen Namen doch schon irgendwo gehört hatte. Ich bat ihn, mir diesen Jesus zu zeigen. Vor lauter Freude springend, führte er mich zu diesem Jesus. Eine ganze Menschenmenge versammelte sich um ihn. Doch als die Menschen mich sahen, gingen sie gleich auf die Seite und machten mir so den Weg frei. Plötzlich saß er vor mir. Er heilte gerade einen Blinden, den ich öfters vor dem Tempel habe sitzen sehen. Auf einmal konnte er sehen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, aber es war wahr. Ich blieb einige Zeit stehen und schaute Jesus genau zu. Die Zeichen, die er vollbrachte, konnte nur Gott tun. Auch wie er redete, war außergewöhnlich. Ich war völlig verwirrt als ich wieder meines Weges ging. Das, was ich gesehen hatte, ließ mich nicht mehr los. Ich wollte mit jemandem darüber reden, aber mit wem konnte ich über das reden, was ich gesehen hatte? Meine Freunde würden mich nicht verstehen und mit einem gewöhnlichen Juden redet man als Theologe und Pharisäer nicht über solche Dinge. Der Einzige, mit dem ich über diese Ereignisse reden konnte, war Jesus selbst. So machte ich mich in jener Nacht auf, um mit Jesus zu sprechen. Nikodemus, so wird er in der Bibel in Johannes 3 genannt, war zum einen Theologe, war von der Richtung der Pharisäer, das war eine der strengsten Glaubensrichtungen. Er war Mitglied des Hohen Rates und somit auch ein politischer Führer und deshalb ein sehr angesehener Mann und einer der Führer des jüdischen Volkes. Er ist mit Jesus in Berührung gekommen und das hat ihm irgendwie ins Nachdenken gebracht. Gleichzeitig hatte er Angst, sein Ansehen in der Gesellschaft zu verlieren, weshalb er eben nachts zu Jesus gegangen ist, dann, wo er keiner sieht, wo man nicht sieht, wer ist es, der da geht, um mit ihm genau über das zu sprechen, was ihn beschäftigt. Und so lautet mein erster Punkt heute, Begegnung in der Finsternis. Begegnung in der Finsternis. Nikodemus kommt zu Jesus, will mit ihm über die Dinge reden, die ihn beschäftigen. Aber Jesus war keiner, der an Smalltalk interessiert ist, keiner, der theologische Diskussionen führen wollte. Und deshalb kommt er im Gespräch relativ rasch auf den Punkt, wo ins Leben auch des Nikodemus hineinspricht. Und so sagt Jesus in Johannes 3, Vers 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus war zwar ein sehr gebildeter Mann, aber die Aussage hat er irgendwie nicht ganz verstanden. Er hinterfragt dann, was bedeutet das und wie kann das geschehen, wie kann man von Neuem geboren werden. Ich meine, ich bin ein alter Mann, ich kann doch nicht wieder im Bauch von der Mama zurückgehen und so weiter. Das macht ihm irgendwie zu schaffen, weil er in seinem gewohnten Rahmen gedacht hat und versucht hat, das zu verstehen und es ihm nicht gelungen. Jesus erklärt ihm letztendlich, wie eine lebendige Beziehung zu Gott ausschaut, aber er tut sich schwer, das einzuordnen. Und in diesem Gespräch fallen die wahrscheinlich bekanntesten Worte der Bibel. Welche sind das? Wie der lautet? Sehr gut, genau. Und nicht verloren gehen. Ja, danke sehr. Genau. Danke sehr. Ja, brauche jetzt nicht theologische Spitzfindigkeiten. Genau. Aber dieser Vers kennt jeder, aber die wenigsten wissen eigentlich, in welchem Zusammenhang dieser Vers gesagt wird oder machen sie da Gedanken drüber. Genau dieser Satz hat eigentlich Jesus zum Nikodemus gesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er fordert ihn heraus. Er fordert ihn heraus, dieses ewige Leben in Anspruch zu nehmen. Aber offensichtlich versteht Nikodemus das nicht. Er begreift nicht, um was es dabei wirklich geht. Wir sehen hier in dem ganzen Kapitel einen sehr gebildeten Mann. Die Pharisäer damals kannten das Alte Testament, das war die Bibel zur damaligen Zeit, das Neue Testament gab es ja logischerweise noch nicht. Die konnten das Alte Testament auswendig. Ein Buch, so dick, mit, bei mir in dem Fall, ich glaube um die 900 Seiten. 898, ja genau. Kannten die auswendig. Das heißt, das Wissen war da. Sie haben sehr vieles gewusst, aber nicht immer erfolgte auch die Umsetzung in das eigene Leben. Und so erläutern die zwei noch ein bisschen was miteinander und letztendlich, wie das Gespräch ausgeht, wissen wir nicht. Die letzte Aussage, die Jesus dann zum Nikodemus sagt, Vers 20 und 21, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Und es ist letztendlich auch eine Anspielung natürlich auf das Handeln des Nikodemus. Wann ist er denn zu Jesus gekommen? In der Nacht, in der Finsternis. Er hat sich geschämt. In dem Zusammenhang hat sein Verhalten einfach nicht zu dem passt, was die Pharisäer, was die Gesellschaft erwartete. Aber letztendlich hat er da den richtigen Schritt gemacht. Jetzt wälzt sich das aber mal ein bisschen um auf unser Leben. Ist es nicht vielleicht bei uns genau oft umgekehrt? Was sind die Dinge, die wir nachts tun, in der Finsternis, im Verborgenen? Sollten, dass wir nachts in der Bibel lesen, weil wir sonst gar keine Zeit dazu haben oder weil wir uns schämen, was die Familie darüber denkt. Sondern oftmals sind es ja die Dinge, eben, wo wir genau wissen, das sollte man nicht tun. Gott gefällt das nicht. Wir haben Angst davor. Angst davor, genauso letztendlich wie der Nikodemus, dass andere Leute das erfahren. Aber genau das ist das Falsche. Genau das ist das Falsche. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Diese Verse sollen uns herausfordern, zu überprüfen, was tun wir, wenn andere halt eben nicht zuschauen. Und von daher haben vielleicht auch wir manchmal Begegnungen in der Finsternis. Ich möchte ermutigen, bleib nicht in der Finsternis, sondern bring es ans Licht. Bei Nikodemus ist es in weiterer Folge geschehen, aber es hat lang gedauert und es hat auch eine andere Begegnung noch stattfinden müssen, nämlich die Begegnung mit der Angst. Die Begegnung mit der Angst. Von dieser Begegnung mit Jesus in Johannes 3 vergehen rund 2,5 Jahre. Bis Nikodemus erneut mit Jesus konfrontiert wird. In Johannes 7 lesen wir von dem sogenannten Laubhüttenfest. Das ist so eine Art Erntedankfest, das einmal jährlich auch in Israel stattfindet. Es ist so Ende September. Und in Johannes 7 lesen wir davon, dass Jesus da auch wieder offiziell in Erscheinung tritt, öffentlich predigt. Wieder die Pharisäer sich furchtbar aufregen über ihn. Sie wollen ihn gefangen nehmen lassen. Allerdings die Leute, die sie hingeschickt haben zu Jesus, damit sie ihn gefangen nehmen, kommen zurück zum Hohen Rat und sagen, so wie der redet, so wie der handelt, das haben wir noch nie gesehen, das haben wir noch nie erlebt. Und letztendlich haben sie ihn nicht festgenommen, sondern sind mit leeren Händen zurückgekommen. Der Hohe Rat war halt ziemlich sauer, hat die Tempelwächter dann ziemlich gerügt und zusammengeschimpft und sagt, denn ihr auch seine Jünger etc. Und es kommt zu einem ziemlichen Disput. Und in der Situation tritt Nikodemus wieder in Erscheinung. Und ich habe mir gedacht, ich lasse wieder mal ein bisschen was erzählen. Einige der Pharisäer beschimpften die Tempelwache, weil sie meinten, dass nur das Volk an ihn glaubte, aber keiner der sich im Gesetz auskannte. Aber ich kannte mich im Gesetz aus und ich glaubte an Jesus. Ich musste eingreifen. Da fiel mir ein, dass in den Mosebüchern steht, hört eure Brüder an und richtet recht. Also forderte ich sie auf, dass man Jesus anhören sollte, bevor man ihn richte, wie es schon von Mose gefordert war. Meine Freunde konterten gleich, dass aus Galiläa kein Prophet kommt. Ich gab mich für dieses Mal geschlagen, da ich, ehrlich gestanden, zu feige war, Jesus öffentlich zu bekennen. Erst im Nachhinein fiel mir ein, dass doch auch Jona aus Galiläa war. Heute weiß ich, dass es ein Fehler war, mich nicht zu Jesus zu bekennen. Nikodemus war zwar unzufrieden mit dem Handeln des Hohen Rates, dass sie ihn verurteilt haben in seiner Abwesenheit, dass sie ihn verurteilt haben, bevor sie ihn gehört haben, dass sie ihn gleich gefangen nehmen wollten, aber er war gleichzeitig zu feig, für seinen Glauben einzustehen. Ich glaube, dass er an dem Punkt eigentlich schon so war, dass er innerlich gesagt hat, ja, also das, was dieser Jesus gesagt hat, das glaube ich und dem möchte ich nachfolgen, aber äußerlich nicht den Mut gehabt hat, zu dem zu stehen. Einfach aus Angst. Bitte?
Von den Menschen.
Von den Menschen, ja, genau. Und in der Situation hatte er eben eine Begegnung mit der Angst. Seine Angst ist ihm plötzlich selbst bewusst geworden. Nun, Angst ist grundsätzlich etwas Gutes. Ist etwas Natürliches. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Angst gehabt habt. Ich gehe mal grundsätzlich davon aus. Wenn ich Feuer vor mir sehe, kriege ich Angst und renne davon. Ein Schutzmechanismus, damit ich mich nicht verbrenne. Wenn plötzlich auf mich etwas zufliegt, schließe ich die Augen, reiße vielleicht die Hände hoch. Warum? Als Angst, verletzt zu werden. Angst grundsätzlich ist etwas Gutes. Aber Angst trifft auch in falschen Situationen auf. Und das ist eben zum Beispiel, wenn wir Angst haben, irgendwie in der Gesellschaft bloßgestellt zu werden, weil wir außerhalb der gesellschaftlichen Normen handeln. Wenn erwartet wird, alle anderen machen so und nein, stopp, ich mach da nicht mit. Oftmals kann man Angst davor haben, schlecht dazustehen, aber wenn es eigentlich aus Sicht der Bibel, aus Sicht Jesu gut wäre. Darum hat Jesus auch in Johannes 16, Vers 33 gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das möchte ich da als Mut zusprechen. Wenn du Angst hast, wie gesagt, und grundsätzlich ist es eine gute und natürliche Reaktion, aber manchmal kann es auch hinderlich sein. Da möchte ich dich ermutigen, diese Angst zu überwinden. Kann auch ganz praktisch sein, dass ich sage, zu jemandem hinzugehen und sich dort zu entschuldigen. Darum habe ich vorhin gesagt, die Einleitung hat super passt. Weil wir haben alle Begegnungen. Und oftmals, und dazu zähle ich mich auch, ich habe mich heute bei der Einleitung voll erwischt gefühlt, wie du am Anfang erzählt hast, ja, also wir haben ja doch recht und falsch liegt dort der andere. Und ich habe mir gedacht, eigentlich möchte ich jetzt ja sagen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt ja sage, dass es dann nachher rauskommt, wie meine Meinung ist falsch. Und genauso war es auch. Das war genau der Punkt, hey, den Nächsten zu lieben. Aber was tut die Gesellschaft heute? Da zählt die Liebe nicht. Da zählen die Ellbogen, da zählt immer schauen, dass ich Viere komme und alle anderen machen es ja auch so. Und ich würde nicht als der Verlierer dastehen. Und man hat Angst, die anderen, die kommen zu was und die erreichen was, und ich erreiche das nicht. Und dann handelt man genauso. Aber letztendlich, langfristig, stehen wir dann vielleicht oft auf der Verliererseite. Und darum kann diese Angst, was denken denn die anderen? Wie schaut denn das aus? Wie kommt denn das rüber? Wenn ich vielleicht einmal zum Kollegen, zum Freund, vielleicht sogar zur eigenen Frau hingehe, und sag, Schatz, es tut mir leid. Man hat Angst, seine eigene Schwäche einzugestehen. Man hat Angst, zu sagen, hey, ich hab da ein Problem und ich krieg's nicht auf die Reihe. Was wir vorher gemeint haben, im Verborgenen, im Geheimen. Was wir denken, was wir dann, wenn wir alleine sind. Und wo wir vielleicht wissen, eigentlich von der Bibel her passt es nicht, aber gleichzeitig fällt uns der Mut, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe da Probleme und ich kriege es nicht auf die Reihe. Überwindet man diese Angst? überwindet man diese Angst? Weil Jesus diese Angst besiegt hat und weil er will, dass er wir Schritte vorwärts machen, dass er wir letztendlich diese Last ablegen, dass Versöhnung stattfindet, dass wir in Liebe miteinander leben und umgehen. Und nicht, dass der Egoismus vorne steht. Nikodemus war in der Situation zu feig, Jesus zu bekennen. Und ich bin mir sicher, im Nachhinein hat er es bitter bereut. Warum? Die dritte Begegnung, die er mit Jesus hat, war eine Begegnung mit dem Tod. Die Begegnung mit dem Tod. Nach diesem Laubhüttenfest vergeht ungefähr ein halbes Jahr, bis es dann zur Verhaftung, zur Verurteilung, zur Kreuzigung und schlussendlich zum Tod Jesu kommt. Es ist anzunehmen, dass Nikodemus, der ja ein Mitglied des Hohen Rates war, dass auch er damals mit dabei war bei diesem Hohen Rat, wo dann alle auf ihn eingeprügelt haben, auf Jesus, und gesagt haben, siehst du, deine Worte haben dich selbst überführt, du bist des Todes. Wir wissen nicht, wie seine Reaktion in dem Zusammenhang war, ob er aufgeschrien hat oder ob er geschwiegen hat, ob er vielleicht traurig rausgegangen ist, wir wissen es nicht. Der Hohe Rat hat ihn auf jeden Fall verurteilt und Jesu stirbt einen qualvollen Tod am Kreuz. Und Nikodemus erzählt im Rückblick auf diese Situation: An dem Tag, als sie Jesus kreuzigten, verstand ich erst wirklich, was Jesus mit der erhöhten Schlange des Moses meinte. Jeder, der auf die Schlange sah, wurde gerettet. Jeder, der auf Jesus sieht, wird gerettet. Plötzlich wurden mir zwei Dinge bewusst. Erstens, dass Jesus mir durch seinen Tod das ewige Leben gibt. Er ist der in der Schrift verheißene Messias. Und zweitens, meine Zweifel und meine Feigheit, mich zu Jesus zu bekennen. Ich beschloss, dass ich mich ab nun öffentlich zu Jesus bekennen wolle. Und da ich für den Jesu bei Lebzeiten nichts getan habe, wollte ich wenigstens für den toten Jesus etwas tun. Deshalb besorgte ich mir etwa 30 Kilo Aloe, gemischt mit Myrrhe, mit dem ich Jesus einbalsamieren ließ. Josef von Arimathä, der ebenfalls im Hohen Rat war, und ich, wir nahmen den Leichnam Jesu ab, hüllten ihn in diese Balsammischung und Leintücher und legten ihn in das Grab, das dem Josef gehörte. Das war die erste Tat, mit der ich mich öffentlich zu Jesus bekannte. Ab diesem Tag begann mein Leben als Christ. Ab diesem Tag bekannte ich mich zum Christentum und schloss mich den Jüngern an. 3 Jahre, sagenhafte 3 Jahre hat es gedauert, von dieser Begegnung in der Nacht, wo Nikodemus zu Jesus gegangen ist, sich geschämt hat, aus Angst, was sagen denn die anderen drüber, bis es letztendlich zur Verurteilung und zum Tode Jesu kommt und die Nikodemus dann diesen Schritt wagt und sich öffentlich zu Jesus bekennt. Ah, das ist der Richtige. Danke. Den Preis, den Nikodemus allerdings dafür bezahlt hat, wäre sehr hoch. Warum? Wir haben am Anfang festgestellt, Nikodemus war ein religiöser Führer, war Pharisäer, war letztendlich Politiker. Das aber deswegen, weil er mit diesem Hohen Rat drinnen war. Zu dem Zeitpunkt, wie er dann praktisch seinen Glauben bekannt hat, und das wissen wir aus außerbiblischen Quellen, dass es so war, war, dass er aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Und das heißt, er hat praktisch alles verloren, was er hatte. Das Ansehen in der Gesellschaft, seine Tätigkeit als Lehrer, beziehungsweise auch als Politiker, praktisch alles, was er gehabt hat, alles, was er war, Und Nikodemus, so schätzt man, war zu diesem Zeitpunkt mittlerweile ja rund 60 Jahre alt. Das heißt, am Ende seines Berufslebens mehr oder weniger, wenn du dann auf einmal auf der Straße stehst, keinen Job mehr hast, nicht mehr weißt, wie du dein Einkommen bestreitest. Also das Einzige, was du machen kannst zu der damaligen Zeit ist, vor den Tempel setzen, ein Kerbel davor, freundlich lächeln und hoffen, dass er da wieder Geld reinschmeißt. Sprich, er war Bettler. Einfach aus der einen Entscheidung heraus, dass er für seinen Glauben einsteht. Er hat lang gebraucht, 3 Jahre, bis er zu dem Punkt gekommen ist, sich öffentlich dazu zu bekennen. Aber gleichzeitig war es ein Wendepunkt, der sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und da muss ich sagen, großen Respekt. So leicht man sich am Anfang tut, ja, was schauen Sie sich denn? Ich meine, er hat nur ein paar Fragen gestellt, warum muss er da in der Finsternis gehen? Wenn man dann nachher sieht, welche Konsequenzen das für ihn hatte, muss ich sagen, verstehe es oder habe großen Respekt davor, dass er trotz des hohen Preises, den er zahlen musste, und das war ihm, da bin ich 100% überzeugt, das war ihm völlig bewusst. Wenn er gegen seinen Glauben, ich meine, es war ja eigentlich nicht dagegen, es war ja eigentlich nur eine Fortführung, aber das haben halt damals die religiösen Führer nicht so gesehen, sondern für sie war das damals eine Sekte, das war ein Aberglaube. Jesus, das kann nicht der Messias sein, das gibt es gar nicht, weil, und sie haben dann 100 Gründe vorgeführt, und jeder, der an diesen Jesus geglaubt hat, ist eben sofort ausgestoßen worden. Und er hat gewusst, das ist auch der Preis, den ich zu erwarten habe. Ausgehend von einer klaren Begegnung, einer Begegnung, wo er Thema wurde im Hohen Rat, einer Begegnung beim Laubhüttenfest, einer Begegnung mit dem Tod, ist ein Leben verändert worden. Und ich möchte auch uns als Ermutigung weitergeben. Begegnungen haben Folgen. Jede Begegnung, und mag sie noch so klein sein. Jeder von uns verlässt den Gottesdienst heute anders, als er vor 1,5 Stunden noch gekommen ist. Genau, das ist genau der Sinn. Richtig. Und es ist bei jeder anderen Begegnung genauso. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir diese Begegnungen auch bewusst wahrnehmen. Dass wir bewusst wahrnehmen, hey, das kann jetzt was bewirken. Nicht immer ist es so lebensverändert, aber es kann nicht lebensverändert werden. Ob man einem freundlich begegnet oder ihn ignoriert, das macht einen Unterschied. Die Einleitung, die Lieder, die wir singen, kann gut sein, wenn ich heute heimfahre, dass mir im Auto eins von den Liedern wieder einfällt und ich dann auf einmal das zum Singen anfange. Das heißt, sogar die Lieder, die man auswählt, können oftmals begleiten einen durch die Tage. Das, was die Kinder in der Kinderstunde hören, die Gebete, die wir gesprochen haben, die Einleitung, ja, selbst die Technik mit Licht und was auch immer, all das trägt mit dazu bei, dass der Gottesdienst so geworden ist, wie er ist, und trägt mit dazu bei, dass wir verändert werden. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Begegnungen haben Folgen. Wir haben es beim Nikodemus gesehen. Zum einen mal die Begegnung in der Nacht, in der Finsternis, wo er zu Jesus gegangen ist und wo er von den Aussagen her herausgefordert wurde. Aber wir nicht sehen, dass es was verändert hat, sondern es ist einmal rein im Kopf geblieben. Und so kann es auch bei dir sein. Also vielleicht du viele Sachen weißt, aber irgendwie die Umsetzung im Leben an oftmals schwerfällt. Und dann kannst du zu einer zweiten Begegnung kommen, diese Begegnung mit der Angst. Wo Nikodemus im Hohen Rat auf einmal gemerkt hat, hey, ich habe Angst, mich zu diesem Jesus zu bekennen, aber eigentlich sollte er das. Das war der Moment, wo es vom Kopf, wie man so schön sagt, ins Herz abgegangen ist. wo er gemerkt hat im Herzen, eigentlich sollte ich, aber ich bringe den Mut noch nicht auf. Und als er dann letztendlich eine Begegnung mit dem Tod hatte, hat das sein Leben wirklich grundlegend verändert. Und dazu möchte ich auch dich ermutigen. Versuch nicht, alle Probleme selbst zu lösen. Denk da nicht, dass du dein Leben immer automatisch selbst alles in den Griff kriegst. Das ist nicht so. Das kann ich da aus eigener Erfahrung sagen, das kann ich da aus Erfahrung von vielen anderen sagen, das ist nicht so. Es gibt Bereiche, wo man einfach merken, hey, ich schaff's nicht und wo man Hilfe braucht. Nimm die Hilfe in Anspruch. Such dir jemanden, der dir hilft. Und letztendlich wünschen wir, dass auch du diese Angst überwindest und bei dieser Begegnung mit dem Tod und dem Bewusstsein vor Jesus zu stehen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld, und dass du diese Vergebung erfährst und wirklich gestärkt daraus hervorgehst und erleben darfst, dass Leben, Jesus in deinem Leben regiert und handelt. Ich möchte jetzt eine Minute nur der Stille nehmen, jeder für sich persönlich, dass wir ein bisschen reflektieren können, überlegen können, beten können, Gottes hinlegen können, was der nächste Schritt da in deinem Leben sein darf.